Deutschlandfunk. Der Tag.
Zur Versammlungsfreiheit gehört auch, dass man in Deutschland demonstrieren darf. Friedlich und ohne Waffen, das besagt Artikel 8 des Grundgesetzes. Die Versammlungsfreiheit gehört mit zu unseren wichtigsten Grundrechten. Aber was ist, wenn diese Versammlungsfreiheit bis an ihre Grenzen ausgereizt wird? Am Wochenende gab es die sogenannten Anti-Hygiene-Demos in Berlin. Zehntausende Menschen waren da unterwegs, die allermeisten ohne Masken. Und kaum einer hat oder wollte sich an die Abstandsregeln halten. Nicht nur Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller von der SPD hat ganz schön den Kaffee auf.
Sie kriegen ein Demonstrationsrecht auf Grundlage von Hygieneregeln, die sie missachten. Und das Allerschlimmste, sie nehmen schlichtweg nicht zur Kenntnis, wie die Fakten sind und riskieren damit wirklich die Gesundheit anderer Menschen.
Die Politik ist alarmiert. Es werden jetzt härtere Strafen gefordert. Aus Teilen der Union hört man sogar, dass Demos wie die vom Wochenende verboten werden sollten. Nur geht das? Lässt unser Grundgesetz das zu? Darüber spreche ich mit einem Verwaltungsrechtler. Ein weiteres Thema bei uns ist die evangelische Kirchensteuer. Die soll reformiert werden. Darüber wird gerade diskutiert in der evangelischen Kirche. Für wen das gelten soll und ob die evangelische Kirche das überhaupt festsetzen könnte, eine Einschätzung zu dieser Diskussion im Podcast von der Tag, heute am Montag, den 3. August. Ich bin Sonja Meschkat. Hallo. Das Wochenende ist rum, aber da sind immer noch diese Bilder von der Demo in Berlin gegen die Corona-Maßnahmen. Und diese Bilder, die wirken nach, weil die Demonstrierenden ganz bewusst die Regeln ignoriert haben, also keinen Mindestabstand gehalten haben. Es waren kaum Masken zu sehen. Und beides, Mindestabstand und Masken, sind ja eben Dinge, die uns bisher gut geschützt haben gegen das neue Coronavirus. Wie viele Menschen am Wochenende in Berlin protestiert haben, da gehen die Zahlen doch sehr weit auseinander. Die Polizei spricht von 20.000. Aus Kreisen der Veranstalter, zu der unter anderem die umstrittene Initiative Querdenken 711 aus Stuttgart gehört, von denen heißt es, es wären mehr als 1 Million Menschen dort gewesen, was aber auch stark bezweifelt wird. Die Politik hat sich bereits geäußert zu diesen Protesten. Das Verhalten sei zynisch, verantwortungslos, eine Gefahr für die Allgemeinheit. Die SPD wünscht sich, man solle härter gegen diese Art von Demos vorgehen. Und die Union stellt diese Demos ganz grundsätzlich in Frage. Nur ginge das? Also könnte man Demos, die sich gegen die staatlichen Regeln der Corona-Beschränkungen richten, könnte man die verbieten? Das kann uns Ulrich Battes einordnen. Der ist Staats- und Verwaltungsrechtler und emeritierter Professor an der Juristischen Fakultät der Humboldt-Universität in Berlin. Herr Battes, was sagt denn das Verwaltungsrecht dazu? Könnte man Demos wie die vom Wochenende verbieten?
Die Antwort ist ein ganz klares Ja. Aber nicht im Vorhinein. Das heißt, man hätte die Versammlung nicht vorher verbieten können. Aber spätestens in dem Moment, in dem sich abzeichnet, dass die Teilnehmer sich wieder so verhalten werden wie am Samstag, als sie eben auf die Auflösungsanordnung der Polizei überwiegend ja gar nicht reagiert haben, beziehungsweise mit Protesten und auch mit Drohungen reagiert haben, das ist keine friedliche Versammlung mehr.
Da geht es wahrscheinlich, das, was Sie jetzt ansprechen, auch um den Artikel 8 im Grundgesetz.
Ja.
Also, dass alle Deutschen sich ja grundsätzlich versammeln dürfen, dass sie das Recht dazu haben, ohne Anmeldung oder Erlaubnis, friedlich und ohne Waffen.
Das so ist es.
Damit gedeckt. Okay. Ich frage trotzdem nochmal nach. Es wäre tatsächlich gedeckt, man könnte Demos wie die vom Wochenende verbieten oder könnte man sie nur stark einschränken?
Nein, man müsste sie stark einschränken. Und dann ist eben die Frage, ob die Veranstalter sich darauf einlassen.
Sie sagen, im Vorfeld hätte man es nicht verbieten können, weil...
Nein, weil sich das ja nicht abzeichnet. Mhm. Ich meine, das ist ja doch wohl die Überraschung dieses Wochenendes, dass das dann doch zum Teil wüsten Drohungen gekommen ist und eben aber auch schlicht Verweigerungshaltung. Wenn dieselbe Veranstalter jetzt noch einmal eine solche Veranstaltung anmelden würden in Berlin, und das müssten sie bei der Größe schon machen, dann ist nach dem Gesetz und insbesondere auch nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts es vorgesehen, dass man ja miteinander spricht.
Dann setzt man sich zusammen und spricht miteinander. Wer denn dann eigentlich konkret? Nun, also zwischen wem
läuft
das?
Wenn eine solche Großdemonstration stattfindet, die findet ja nicht als Spontandemonstration, die nicht angemeldet werden muss, statt, sondern das ist ja ein großer logistischer Aufwand. Denken Sie mal, wie viele Leute allein aus Stuttgart, vor allem aus Süddeutschland, ja nach Berlin gekommen sind. Da wird ja vorher aufgerufen, das wird dann auch angemeldet. Und wenn eine solche Demonstration angemeldet wird, und Sie müssen bedenken, in Berlin sind im Jahr über 5000 Demonstrationen. Das muss man sich mal vorstellen. Über 5000. Natürlich nicht alle so groß, aber es sind also jeden Tag eine ganze Reihe von Demonstrationen in Berlin. Wenn Sie so eine größere Demonstration veranstalten wollen, dann müssen Sie mit den Ordnungsbehörden sprechen, sonst kriegen Sie keinen Fuß auf die Erde.
Aber was ich mich frage noch an der Stelle ist, ich meine, es war ja abzusehen oder zumindest wahrscheinlich, dass sich viele Teilnehmende nicht an die allgemeinen Corona-Beschränkungen halten werden, weil genau darum ist es ja gegangen bei dieser Demonstration. Trotzdem wird so eine Demonstration dann genehmigt, beziehungsweise das Verwaltungsrecht sagt also, das dann zu?
Im Vorhinein war das nicht unbedingt sicher, ob das, es hätte ja gereicht, dass sie, so wie das Bundesverfassungsgericht ja vor einiger Zeit entschieden hat, wo ursprünglich waren ja Versammlungen überhaupt verboten, aus Sicherheitsgründen, da hat das Gericht ja zu Recht gesagt, das ist ein elementares Grundrecht für die Demokratie, vielleicht das außer der Meinungsfreiheit das wichtigste Grundrecht für eine lebendige Demokratie. Deshalb muss es auch in Corona-Zeiten Demonstrationen geben, aber unter Auflagen, also Abstand und Teilnehmerzahl. Das ist ja inzwischen alles schon gelockert worden. Spätestens nach dieser Demonstration weiß jeder, so geht es nicht aus Sicherheitsgründen, also jetzt aus gesundheitspolitischen Gründen, kann das nicht nochmal so genehmigt werden, weil die Folgen überhaupt nicht absehbar sind, wenn es da zu Infektionen kommt, denn die verteilen sich ja über das ganze Land, die kommen ja auch von überall her. Also ist eine akute Gefahr und deshalb wird man mit Sicherheit sagen können, dass eine erneute Demonstration aus diesen Kreisen natürlich mit strikten Sicherheitsauflagen versehen würde, auch was die Zahl der Teilnehmer angeht. Auch das ist vom Verfassungsgericht gebilligt worden, dass die begrenzt werden können in Corona-Zeiten. Und wenn sie sich daran nicht halten, nun, dann wird die Polizei gleich einschreiten.
Die Demonstrationsfreiheit, Sie haben das ja auch gerade schon gesagt, das ist ein besonders wichtiges Rechtsgut. So hat sich auch die Bundesjustizministerin Christine Lambrecht von der SPD geäußert. Trotzdem nochmal die Frage, wo liegen denn dann die Grenzen der Versammlungsfreiheit?
Nun, die Grenzen der Versammlungsfreiheit liegen zunächst, das haben wir ja gesehen, beim Ausbruch, beim ersten scharfen Lockdown waren alle Versammlungen verboten und es hat dieses generelle Verbot beim ersten Ausbruch, das ist auch gebilligt worden. Heute haben wir die Situation, dass ja ganz viele Verbote oder die meisten Verbote aus dem Lockdown sind ja aufgehoben, wenn auch unterschiedlich in den Ländern. Aber insgesamt haben wir doch eine ausgesprochene Lockerungspolitik. Und jetzt zeichnet sich ab, wir müssen besser aufpassen, damit es keine machtvolle zweite Welle gibt. Und da könnte man auch jetzt wieder deutlichere Einschränkungen formulieren und auch durchsetzen. Jetzt nicht aus dem Versammlungsrecht, sondern aus dem Infektionsschutzgesetz, weil es eben dazu dient, den Ausbruch. Also aufgrund der Erfahrung vom Wochenende kann man sagen, es muss sichergestellt werden, dass eine Versammlung nur dann stattfinden kann, wenn die gesundheitspolizeilichen Voraussetzungen, wenn sichergestellt ist, dass die auch eingehalten werden.
Was ist denn Ihre Einschätzung? Muss eine Demokratie diese Art der Demonstration aushalten können?
Ja, da bin ich, das ist auch verfassungsrechtlich völlig unproblematisch, also unter Juristen kein Streit, das, was ja selten ist. Die Versammlungsfreiheit ist eben als eine der ganz wenigen eine der ganz wenigen Ausdrucksmöglichkeiten unmittelbarer Demokratie. Sonst können wir immer nur wählen Und repräsentative Verfassung, ab und an mal auf Lande, also auf Bundesebene gibt es sowas ja überhaupt nicht, außer bei Neugliederung, das findet nicht statt. Also auf Bundesebene gibt es keine Möglichkeit unmittelbarer Demokratie, Rechte wahrzunehmen. Die Versammlungsfreiheit ist die große Ausnahme und die Meinungsfreiheit.
Darüber diskutieren schadet wahrscheinlich nicht, was am Ende dann dabei rumkommt, mal gucken. Die evangelische Kirche macht sich gerade Gedanken darüber, die Kirchensteuer zu senken für bestimmte Gruppen. Das hat der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche Deutschland, der Landesbischof von Bayern, Heinrich Bedford-Strohm, in einem Interview gesagt. Diese bestimmten Gruppen, das könnten zum Beispiel Berufseinsteiger sein oder Menschen, die eine Familie gründen wollen. Generell wolle man flexibler reagieren bei der Kirchensteuer, wenn es um bestimmte Lebenssituationen geht. Aber kann die evangelische Kirche das entscheiden? Weil die Kirchensteuer ist ja abhängig davon, wie viel man verdient, wenn man noch in der Kirche ist. Und da tut sich eventuell schon der ein oder andere Knackpunkt auf. Und wir gucken nochmal genauer hin mit Christiane Florin aus unserer Redaktion Religion und Gesellschaft. Christiane, die evangelische Kirche diskutiert darüber, diese Kirchensteuer zu senken. Aber wie ich es gerade schon gesagt habe, die ist ja abhängig vom Einkommen. Kann die Kirche da überhaupt irgendwas beeinflussen?
Ja, das kann sie, wenn sich jetzt die evangelische Kirche, und das meint ja alle Landeskirchen, darauf verständigen könnte, für eine bestimmte Altersgruppe die Kirchensteuer, sagen wir, zu halbieren. Und wenn sie dann eben den Finanzämtern mitteilt, ja, zieht jetzt mal von den unter 35-Jährigen nicht 8 oder 9% an Kirchensteuer ein, also 8 oder 9% der Einkommenssteuer an Kirchensteuer ein, sondern nur 4. Das müsste schon gehen. Aber es ist ein etwas komplizierterer Vorgang, weil eben auch das Staatskirchenverhältnis, das Staatskirchenrecht in Deutschland kompliziert ist. Aber im Grunde müsste das gehen. Das ist auch ein Vorschlag, der schon ein bisschen länger diskutiert wird. Aber die evangelische Kirche ist recht demokratisch organisiert. Also sie müsste erstmal für sich selber entscheiden, ob sie das überhaupt will, bevor man dann an die Finanzämter rantritt.
Du sagst, wird schon länger diskutiert. Aber warum ploppt es jetzt im Moment nochmal auf? Warum ist es so?
Ja, dieser Kirchensteuervorschlag, der ist Teil eines Papiers, das kürzlich auf der Homepage der EKD veröffentlicht wurde. Nach 3 Jahren Nachdenkarbeit unter Leitung des EKD-Ratsvorsitzenden Heinrich Bedford-Strohm. Und dieses Papier heißt Kirche auf gutem Grund, 11 Leitsätze für eine aufgeschlossene Kirche. Und als Journalistin wird man ja schon etwas misstrauisch, wenn jemand von sich behauptet, er stehe auf gutem Grund. Das lässt ja eigentlich darauf schließen, dass der Grund, auf dem er steht, ziemlich wackelig ist. Und so ist das ja auch in der evangelischen Kirche. So ist das ja in beiden Kirchen. Also die evangelische Kirche, die muss ja auch damit klarkommen, dass es zum Beispiel dieses traditionelle evangelische Milieu immer weniger gibt. Ja, also man wird in eine evangelische Familie hineingeboren, also getauft, konfirmiert, heiratet evangelisch, lässt dann wiederum die eigenen Kinder evangelisch taufen und so weiter, besucht den evangelischen Religionsunterricht. All das ist nicht mehr so selbstverständlich. Geschweige denn, dass man missionarisch in den Rest der Gesellschaft hineinwirken würde und jede Menge neue Mitglieder gewinnt. Also all das liegt ja schon, diese Erfahrung liegt ja schon in weiter Ferne. Und dieses Papier ist der Versuch, mit dem unsicher gewordenen Grund umzugehen und zu überlegen, zum Beispiel, wie müssten Gemeinden aussehen, die dem Leben heute, also auch der Mobilität, der Flexibilität gerecht werden. Und gerade diese Frage der Gemeinde, ne, bleibt die Kirche im Dorf? Ist das Pfarrhaus der Schwerpunkt, um den sich eben alles sortiert? Also gerade diese Frage der Gemeinde, die ist innerhalb der evangelischen Kirche hoch umstritten. Und auch dieser ja, katholisch würde man sagen, heilige Gottesdienst um 10 Uhr, ne, sonntags um 10 ist Gottesdienst. Wenn man das nicht hat, ist man keine evangelische Kirche. Also auch das wird in diesem Papier in Frage gestellt. So, und auf diese Entwicklung und natürlich auf die hohe Zahl der Kirchenaustritte, ganz wichtig, reagiert jetzt dieses Papier und dieser Vorschlag zur Kirchensteuer. Man greift sich diese Gruppe der jungen Erwachsenen besonders raus, weil man festgestellt hat, eine Gruppe, die häufig austritt, eben die jungen Erwachsenen sind. Und ich würde mir das jetzt so erklären, dass das eben Leute sind, die gucken dann, die zahlen vielleicht das erste Mal Gehalt, gucken dann auf den Zettel, sehen die Steuer, Kirchensteuer und denken sich, wofür zahle ich das eigentlich? Was habe ich eigentlich davon? Ja, das ist so ein bisschen so wie im Fitnessstudio, für das ich zahle und in das ich nicht mehr gehe und das ich dann auch kündige. Also für die evangelische Kirche ist immer diese Frage, was habe ich eigentlich davon, ziemlich gefährlich.
Also dieser Punkt, dass eben jetzt auch mehr jüngere Menschen aus der Kirche austreten, würdest du sagen, das ist schon ein wichtiger Aspekt, warum eben diese Diskussion um die Kirchensteuer gerade geführt wird?
Ja, man sieht, dass die Gruppe der jungen Erwachsenen unter denen, die aus der Kirche austreten, und das waren ja immerhin 270.000 im Jahr 2019, dass das da eine größere Gruppe ist. Ich glaube nur nicht, dass allein das Geld ausschlaggebend ist. Erstmal, weil Berufsanfänger in der Regel nicht so viel verdienen, dass die so viel Kirchensteuer zahlen. Und zum anderen aber auch, weil die Frage, was bringt mir das, das ist ja eigentlich eher das Ergebnis so eines Entfremdungsprozesses. Also wenn man nicht mehr so an die Kirche gebunden ist, wenn die nicht mehr so selbstverständlich ist, wenn man nicht gerne hingeht oder keine Freundschaften hat, die irgendwie mit der Kirche zu tun haben, dann erst fällt einem ja auf, dass man da Geld für was zahlt, was man gar nicht braucht. Also insofern ist das wie so oft im Leben, es gibt nicht den einen Faktor, auch nicht in dieser Altersgruppe, sondern es ist auch in dieser Altersgruppe eine Kombination aus verschiedenen Faktoren.
Würdest du denn sagen, die evangelische Kirche hat da vielleicht auch irgendwie eine Entwicklung verpasst, verpennt einfach?
Ja, das ist natürlich irgendwie sehr einfach, da jetzt zu sagen, die haben gepennt, die Strukturen, das ist alles so unbeweglich, das ist alles so verschlafen. Ja, die haben die Entwicklung vielleicht in dem Maße verpennt, wie wir sie in einem gewissen Alter dann alle verpennen. Also in der evangelischen Kirche ist schon auffallend, dass es da noch viele gibt, die an der Kirche im Dorf, am Gottesdienst um 10 Uhr, am Pfarrhaus, am traditionellen, auch kulturell wichtigen Pfarrhaus festhalten und sagen, wenn das nicht so ist, dann ist da eigentlich keine evangelische Kirche. Und da muss man ja sagen, das ist ja schon lange nicht mehr so, dass das dem Leben von vielen und gerade Jüngeren entspricht, sonntags um 10 in den Gottesdienst zu gehen. Also die Gottesdienstbesucherzahlen sind ja evangelischerseits noch schlechter als in der katholischen Kirche. Und die evangelische Kirche hat auch schon, die versucht ja schon länger darauf in irgendeiner Weise zu reagieren. Aber es gibt starke Beharrungskräfte. Und auch jetzt dieses Papier, diese 11 Leitsätze, ich bin mal sehr gespannt, was davon umgesetzt wird. Denn der Widerspruch, gerade wo es um die Gemeinde geht, ne, sollen die Gemeinden so bleiben, wie sie sind, der Widerspruch ist ja doch deutlich.
Um nochmal auf dieses Finanzielle zurückzukommen. Im Endeffekt müssen wir uns ja dann auch mal angucken, wie ist denn eigentlich die finanzielle Situation der evangelischen Kirche? Weil das hängt doch irgendwie alles miteinander zusammen, oder nicht?
Ja, es hängt einerseits miteinander zusammen, auf der anderen Seite aber nicht so, wie man denken könnte. Denn es ist ja interessant, dass es im Jahr 2019 in beiden Kirchen Rekordaustrittszahlen gab, ja, über 500.000 zusammengenommen. Und auf der anderen Seite gab es Rekordkirchensteuereinnahmen. Daran sieht man ja, dass das Kirchensteueraufkommen nicht so direkt an die Kirchenmitglieder gebunden ist. Oder umgekehrt formuliert, dass sich Kirchenaustritte nicht auf die Finanzen unbedingt niederschlagen, sondern es kommt darauf an, wer austritt, ob jemand austritt, der viel bezahlt hat. Und es kommt vor allem darauf an, wie die wirtschaftliche Entwicklung ist. Und das hat bisher für die Kirchen, diese Kirchenaustrittszahlen, weniger schmerzhaft gemacht. Ja, die Bischöfe sagen dann zwar immer, ja, diese Zahlen tun uns furchtbar weh, aber finanziell hat das ihnen bisher nicht so wehgetan. Was aber jetzt wehtut, ist Corona. Das ist, dass eben für dieses Jahr wegen Corona, wegen der Wirtschaftskrise, wegen der Kurzarbeit zum Beispiel, geringere Einkommenssteuereinnahmen erwartet werden und damit auch geringere Kirchensteuereinnahmen. Und es gibt ja Landeskirchen, auch katholischerseits Bistümer, die schon eine Haushaltssperre verhängt haben.
Christiane, mir geht die ganze Zeit noch eine Sache im Kopf rum, ja, wo du eben ja schon gesagt hast, also das mit dem Geld vielleicht Kirchensteuer senken, das ist jetzt bestimmt nicht der einzige Grund, wie man vielleicht versucht, die Leute da noch so ein bisschen bei der Stange zu halten. Aber am Ende, wenn ich es jetzt mal runterbreche und auch sehr zuspitze natürlich an dem Punkt, am Ende müssen sie es über die Kohle regeln?
Also über die Kohle allein, glaube ich, über das Geld allein, können sie das nicht regeln, weil es eigentlich ja das Bestreben der Kirche sein müsste, dass Leute diese Frage nach dem Geld überhaupt nicht stellen, sondern dass die sagen, innerhalb meines Budgets, das ich zur Verfügung habe, ist mir aber die Kirche so wichtig und das, was die Kirche tut für mich und was sie für die Gesellschaft tut, wo sie sich engagiert, das ist mir so wichtig, dass ich diesen Mitgliedsbeitrag gern bezahle. Ich meine, was ich zum Beispiel auch ja sogar witzig fand, ist die Idee einer Church Card, also so wie man das von Unternehmen, von Firmen, von Geschäften kennt, dass man eine Churchcard besitzt und damit irgendwelche Vorteile hat. Ja, also so weit ist der Gedanke der Kundenbindung in der evangelischen Kirche schon gediehen, dass man sagt, man gibt den Mitgliedern eine Churchcard, damit haben die dann Anspruch auf einen Kindergartenplatz oder auf einen Platz in der evangelischen Schule. Und trotzdem glaube ich, dass dieses Modell, also es alleine zu reduzieren auf eine Kundenbindung, dass das nicht das Einzige sein kann. Und für das Gros derer, die noch Mitglied sind, ist das ja auch nicht das Allerwichtigste, sondern das Gros ist ja noch Mitglied, weil entweder weil man an Gott glaubt oder eben weil man sagt, mir ist eine Gesellschaft mit Kirche oder mit Kirchen lieber als eine Gesellschaft ohne Kirche. Aber man sieht auch an der Dauer, die diese Diskussion schon hat, und ich verfolge das ja jetzt ja selber auch schon über 10 Jahre, wie schwierig das ist, darauf Antworten zu finden und zu sagen, so, das ist jetzt der Weg und so können wir Leute zumindest noch halten, geschweige denn neue Leute gewinnen. Man muss sich ja klar machen, es gibt eine Prognose oder eine Projektion ins Jahr 2060 für beide Kirchen. Und da wird eben vorhergesagt, dass die Kirchen die Hälfte ihrer Mitglieder verlieren werden. Und es ist eben bisher überhaupt nicht erkennbar, dass der Trend gestoppt oder umgekehrt werden könnte. Ganz im Gegenteil.
Was ist denn deine Einschätzung jetzt zu dieser Diskussion? Ploppt das jetzt gerade mal so auf und in 2, 3 Wochen haben das alle wieder vergessen? Oder ist das etwas, von dem du sagst, das wird uns vielleicht jetzt doch noch ein bisschen länger begleiten?
Die Frage ist, wer ist uns? Also in den Kirchen ist das Geld dann doch der Faktor, der die Diskussion verschärft. Ja, bisher hat man eben diese geringer werdenden Mitgliederzahlen nicht so gespürt. Aber jetzt, wo es mit einer Spardiskussion verbunden ist, wo es mit der Diskussion verbunden ist, wohin soll denn jetzt das Geld gehen? Geht das jetzt noch in klassische Gemeinden oder geht das irgendwie in andere Arten von Gemeinden, in andere Arten von Gottesdienst, von Seelsorge als die bisher bekannten? Da wird die Diskussion schon intensiv geführt werden. Das wissen wir ja auch aus dem politischen Zusammenhang. Verteilungskämpfe, die werden dann schon ziemlich intensiv geführt und das bricht auch nicht nach ein paar Monaten ab. Was, glaube ich, so nicht zu lösende Dauerdiskussionen sind die, ja, wie politisch soll denn die evangelische Kirche sein? Soll die jetzt ein Flüchtlingsschiff im Mittelmeer finanzieren oder soll sie sich auf die existenziellen Fragen, auf das Geistliche beschränken? Ich glaube, solche Diskussionen sind relativ fruchtlos. Aber diese Verteilungsdiskussion, wo das Geld hingeht, ganz konkret, die wird schon noch sehr intensiv geführt werden.
Christiane, danke dir für deine Einschätzung hier in der Tag. Der Tag für heute ist rum, also zumindest hier, ne? Danke fürs Zuhören und Rückmeldungen an uns landen sicher und weich bei dertag@deutschlandfunk.de. Wir hören uns gerne morgen wieder. Sonja Meschkat, mein Name. Danke fürs dabei gewesen sein.